Der Herr ist auferstanden, liebe Gemeinde. Das Osterevangelium, das wir eben gehört haben, es erzählt uns eine erste Geschichte von Auferstehung. Und eigentlich ist es auch die Geschichte von Maria Magdalena. Maria ist am frühen Morgen mit Salböl und Tüchern gekommen und sie geht weg mit einem Auftrag. Jesus, das war vielleicht die große Liebe ihres Lebens, der Sinn. Jesus hat Maria Magdalena von 7 bösen Geistern geheilt, so erzählt es das Lukas-Evangelium. Sie muss zu dieser Zeit der Begegnung also ziemlich durch den Wind gewesen sein. Und Jesus hat sie wieder geerdet. Er hat sie zurück ins Leben geholt, wie bei so vielen anderen auch. Er muss sie als erster verstanden haben in ihrer ganzen Verrücktheit. Er muss sie gesehen haben, so wie sie gemeint war von Gott. Und er muss es ihr zurückgespiegelt, gezeigt, zugesagt haben. Maria. Unvergleichlich muss es für sie gewesen sein, die Art, wie er ihren Namen ausgesprochen hat, wie er sie angesprochen hat. Und Maria ist ihm gefolgt. Sie hat sich ihm angeschlossen. Vielleicht war sie in der großen Schar der Jüngerinnen und Jünger fürs Praktische zuständig, ohne die ja auch das Spirituelle nicht geht. Essen kochen, Wäsche waschen oder die Kranken, die er geheilt hat, nachbehandeln, waschen, salben, was Frauen eben gut können. Und dafür hat er im Gegenzug Maria Magdalena unterrichtet. Er hat aus dieser klugen Frau eine gebildete Frau gemacht. Und sie hat ihn dafür Rabuni genannt. Liebevoll, auch voller Achtung. Nein, diese namenlose Frau, das wird manchmal verwechselt, die Jesus die Füße gesalbt hat, diese ehemalige Prostituierte, das ist nicht diese Maria. Das ist ihr erst später angedichtet worden, als die ja doch so männerbeherrschte Welt der ersten Christen sich gewundert hat, wie eine Frau überhaupt in einer Gemeinde so eine Bedeutung bekommen konnte, so einen Auftrag. Paulus hat ja in seinem Brief an die Korinther auch immer nur von Männern erzählt, die den Auferstandenen gesehen haben, obwohl die Evangelien alle nur von Frauen erzählen. Frauen, das waren die ersten Zeuginnen der Auferstehung. Und das, obwohl ihr Zeugnis in der Welt gar nicht galt. Aussagen von Frauen vor Gerichten zum Beispiel hatten überhaupt keinen Wert. Aber Maria war die erste Zeugin. Sie wurde die Botschafterin von Jesu Auferstehung, von ihm selbst dazu beauftragt. Man könnte sagen, sie war die Apostelin aller Apostel. Und sie hätte eine Sukzession in Gang bringen können von Frauen, die den Glauben weitergeben. Wäre die Welt damals anders sortiert gewesen, eben nicht patriarchalisch. Man stellt sich das mal vor, 2000 Jahre apostolische Sukzession mit lauter Päpstinnen. Gewiss außer bei Protestanten, die hätten seit 50 Jahren dann auch die Männer im Predigtamt zugelassen. Den Verlust, der damals über Maria hereingebrochen war, mit dem Tod, mit der Kreuzigung, mit der Grablegung, ich glaube, den kann man sich gar nicht groß genug vorstellen. Mit Jesus, da war ihr neues Leben, ihr schönes Leben zu Ende, ihr Beruf, ihr Sinn, ihre Liebe, einfach alles. Die Jünger damals am Ostermorgen, sie hatten anders als Maria nicht nur mit ihrer Trauer, sondern ja auch mit Scham und mit Zweifel zu kämpfen. Deshalb haben sie sich auch erst einmal verzogen und vergraben. Sie sind ja durch Jesus nicht geheilt worden, aber sie haben für Jesus und für dieses großartige Projekt ihren alten, ehrenwerten Beruf aufgegeben. Reich Gottes, schon hier in dieser Welt. Und was haben sie alles dafür auf die Beine gestellt? Im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann ist er hingerichtet worden wie ein gemeiner Verbrecher. Und Wenn die Mehrheit davon überzeugt ist, dass die Hinrichtung in Ordnung ist, muss da nicht etwas daran wahr sein? War er vielleicht doch nur einer von diesen Wunderheilern und Gurus, die sich für Gott gehalten haben? So zu denken, ist doch eigentlich verständlich und nachvollziehbar. Es ist nicht abwegig, vernünftig betrachtet. Maria hat es an dieser Stelle einfacher als die Männer, denn die Tradition sagt, was zu tun ist, wenn einer gestorben ist und begraben. Jetzt nicht zu grübeln, sondern den toten Körper zu salben. Manchmal sind Traditionen gut, weil sie uns sagen, was zu tun ist, auch wenn wir es nicht verstehen, manchmal sogar, wenn wir es nicht einsehen. Sich dem Tod stellen, der Trauer Raum geben. Und so kommt sie mit ihren Tüchern und Salben und Kräutern zum Grab. Und dann sieht sie, dass es leer ist. Nicht einmal das ist mir vergönnt, denkt sie. Nicht einmal das. Sie schweigt nicht, sie schreit es heraus. Es kommen zwei Engel. Sie fragen nach. Sie hören zu. Das ist alles, was Engel so tun in so einem Moment. Und Maria klagt ja nicht darüber, dass Jesus tot ist, sondern sie klagt darüber, dass man ihr nicht mal ihre Trauer lässt. Sie haben meinen Herrn weggenommen, sagt sie. Wenigstens noch einmal berühren, wenigstens sich ein bisschen in die Vergangenheit zurückträumen dürfen. Ist das denn zu viel verlangt? Die Engel haben, das spüre ich in diesen Sätzen, ihre Lebensgeister geweckt. Jetzt ist sie nicht nur traurig, sie ist auch wütend. Und dann spürt sie auf einmal, dass einer hinter ihr steht. Der muss es sein, denkt sie sich, der hat mir meinen Jesus weggenommen. Und sie ruft ihm ihre ganze Trauer und Wut entgegen. Wenn du es bist, der seinen Körper weggetragen hast, dann sag mir wenigstens wohin. Holen kann ich ihn mir dann schon selber. Und dann passiert er. Dieser eine Moment. Dieser Moment, in dem die ganze Sprengkraft der Auferstehung steckt. Und er ist in diesem Evangelium wunderbar gleichnishaft erzählt. Da ist diese Maria voller Wut und Trauer, hadernd mit Gott und dieser schlechten Welt. Und sie bekommt eine Antwort. Sie bekommt keine Antwort auf ihre Frage, sondern sie bekommt Antwort, indem ihre Frage korrigiert wird. Und diese Antwort setzt Maria auf ein ganz anderes Gleis. Die Antwort auf ihre Frage nach dem toten Leichnam ist: Maria, Maria. In diesem Augenblick hört sie es. Im Klang dieser Stimme ist alles wieder da. Ihr früheres Leben, seine Geschichte mit ihr, wie er sie geheilt hat, wie sie im Essen gekocht hat, wie er ihr die Schrift erklärt hat. Alles ist wieder da, mit diesem einen Wort, Maria. Er ist wieder da, sozusagen. Sie kann den Mann, den sie für einen Gärtner gehalten hat, nicht sehen. Vielleicht blendet sie auch die aufgehende Sonne. Sie kann ihn nur hören und sie kennt ihn am Klang seiner Stimme. Sie dreht sich um, erzählt die Geschichte. Sie muss sich wegdrehen. Es gibt Begegnungen, von denen ist man so berührt und so erschüttert, dass man sie kaum ertragen kann, dass man sich erst einmal wieder zurückziehen, fast wegrennen möchte. Und dann sagt Maria ihr Bekenntnis, Rabuni. Sie hat in der Stimme ihren Lehrer erkannt. Sie greift nach ihm wie früher. Sie will diesen Moment festhalten, ihn festhalten. Und dann weicht Jesus zurück und sagt, fass mich nicht an, halt mich nicht fest. Anfassen, ist das nicht das Wichtigste im Leben? Ein Kind anfassen, das Kind berühren, das ich in mir getragen habe und danach mit mir herumgetragen habe. Den geliebten Menschen anfassen, weil man so fühlt, dass es wahr ist, dieses Wunder der Liebe. Anfassen macht Wunder spürbar. Man kann es begreifen, das Wunder. Maria möchte ihn darum anfassen, aber Jesus weicht zurück. Berühre mich nicht, halte mich nicht fest, sagt er zu ihr. Ich bin der Auferstandene, ich fahre auf zu meinem Vater, zu eurem Vater. Er sagt ihr damit etwas ganz Neues, nämlich, es gibt kein Zurück ins alte Leben, liebe Maria. Aber das alte Leben wird aufgenommen in ein neues. Das Horizontale wird hinaufgezogen in eine Vertikale. Das ist die Bedeutung dieses Kreuzes. Jesus verschwindet nicht in der Erde, nicht in der Bedeutungslosigkeit, sondern er geht hinauf zum Vater, zu unser aller Vater im Himmel. Aber dass er das kann, beginnt auch mit dem Loslassen. Maria muss loslassen. Jesus geht den Weg zum Vater im Himmel voraus, so hat der Glaube daraus gelernt, als der Erste. Und vielleicht beginnt damit die Auferstehung auch für uns, mit diesem Loslassen. Loslassen, was wir lieben. Das Kind, das ich in mir und mit mir herumgetragen habe, loslassen. Die Liebe meines Lebens, mit der ich körperlich so verbunden bin, loslassen. Das Projekt, für das ich mich so engagiert habe, loslassen. So ist der Anfang der Auferstehung. Maria bekommt an diesem Ostermorgen am Grab ein neues Leben und einen neuen Auftrag. Hinausgehen in die Welt und erzählen, was Jesus ihr gesagt hat. Was hat Maria zu erzählen? Sie hat nichts gesehen außer einem Gärtner oder Schattenumrissen. Aber Maria hat doch etwas gesehen. Sie hat erkannt, indem sie gehört hat. Paulus schreibt es in einem seiner Briefe, der Glaube kommt vom Hören. Es sind nicht meine Gedanken und es ist schon gar nicht ein Wissen, ob nun Jesus physikalisch irgendwohin irgendwie gekommen ist. Das Wesentliche des Glaubens ist, dass ich ihn benennen kann. Das Wesentliche ist, dass ihn mir jemand zuspricht. Das Wesentliche ist meine innere Verbundenheit damit, dass ich höre, wie mich einer beim Namen ruft, so wie diese Kinder, deren Namen wir vorgelesen haben, in der Taufe von Gott bei ihrem Namen gerufen wurden. Diese innere Gewissheit, die Verbundenheit, ein Leben lang, von Anfang bis Ende, die ist es. Was ist nun mit der Auferstehung? Es gibt keine Beweise, es gibt nur diesen Moment, der berührt, der mich berührt, der bewegt und der mich bewegt. Es gibt nur dieses Zeugnis, es gibt die Wolke der Zeugen, wie wir es im Glauben sagen. Es gibt uns hier in dieser Kirche und in vielen anderen in unserem Land heute. Es gibt uns, die wir dem Geheimnis der Auferstehung nachgrübeln. Jeder von uns, jede von uns unterwegs zwischen Festhalten und Loslassen, zwischen Trotz und Vertrauen, Zweifel und Glaube. Maria bekommt durch diese Begegnung mit dem Auferstandenen ihre Kraft zurück. Sie kann sich am Grab aufrichten und aufrecht stehen. Sie kann den Tod Jesu in ihr Leben hineinnehmen. Sie kann glauben, dass es für sie eine Zukunft gibt. Nicht als Apostelin aller Apostel, nicht als heilige Mutter, sondern schlicht als Erste unter denen, die Jesus nachfolgen und das Abenteuer wagen, mit dem Tod zu leben und auf eine Verwandlung zu hoffen. Jesus lebt und er braucht sie, darum gibt er ihr diesen Auftrag. Und uns braucht er auch. Lassen wir los, gehen wir los, glauben wir los. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, dem Auferstandenen, der uns braucht, wie wir ihn. Amen.